Herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Ich hoffe, ihr freut euch schon, denn heute beginnen wir mit einem neuen Abschnitt in Offenbarung, mit Offenbarung 13, Vers 11, mit dem zweiten Tier aus Offenbarung 13, das ja immer besonders spannend ist, wenn wir jetzt gleich hinein in das Thema gehen. Aber vorher möchten wir jeden Abend ein Gebet sprechen, lade euch ein dazu, mit mir niederzuknien, wo es möglich ist. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass wir jetzt zu dir kommen können, dass wir dein Wort studieren können. Wir möchten dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist gegenwärtig bist, dass wir erkennen, was dein prophetisches Wort uns zu sagen hat und dass wir darin auch Trost und Hoffnung finden können für unseren Alltag. Wenn wir die Zeichen der Zeit sehen, wenn wir sehen, wie dein Wort sich klar und deutlich erfüllt hat, dann mach uns auch bereit für die Auseinandersetzung, auf die wir zusteuern, dass wir im Glauben an dich in dieser letzten Zeit ein Zeugnis geben können von deiner Güte, von deiner Gerechtigkeit, von deiner Wahrheit. Und wir danken dir, dass dein Heiliger Geist jetzt bei uns sein möchte. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Offenbarung Kapitel 13. Die Verse ab heute und dann die nächsten Verse, die dann kommen, ab Vers 11, dürften wohl unter die Kategorie fallen, die man gegenwärtige Wahrheit nennt. Habt ihr den Begriff gehört? Gegenwärtige Wahrheit? Die Wahrheit, die zur jetzigen Zeit besonders wichtig ist. Ja? Natürlich alle Wahrheit ist wichtig, aber es gibt gerade in Offenbarung, da wo bestimmte Zeitepochen beschrieben sind, sind natürlich die Verse besonders interessant, die von unserer Zeitepoche sprechen oder von den Dingen, die jetzt vor uns liegen, nicht wahr? Und bevor wir ins Detail gehen, wollen wir uns erstmal gründlich anschauen, was hier gesagt wird in Offenbarung 13, Vers 11. Es heißt, und ich sah ein anderes was? Ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Also jetzt haben wir eine ganze Reihe von interessanten Dingen, die wir mal hier auseinander nehmen wollen. Wir haben ein Tier. Das Tier kommt aus der Erde. Es hat zwei Hörner wie ein Lamm. Es ist also kein Lamm, ja. Und redet wie ein Drache. Okay. Frage Nummer 1. Was ist ein Tier? Eine politische Macht. Und das wissen wir woher? Deswegen stelle ich sie nicht. Daniel, wo genau? 7, genau. Schaut mal Daniel 7, Vers 17. In Daniel 7 werden ja, was wird in Daniel 7 beschrieben? Die Tiere, beschrieben, genau. Und dann, dort sind es die vier Weltreiche. Also sind, erstens, Babylon, Griechenland und Rom. Genau, und das heißt in Vers 17, jene großen Tiere, vier in der Zahl, bedeuten, dass vier Könige sich aus der Erde erheben werden. Und wenn ihr dann zu Vers 23 schaut, da heißt es, das vierte Tier bedeutet ein viertes was? Königreich oder auch ein viertes Reich. Ja, das Wort Königreich, also es bedeutet einfach Reich oder Königreich, weil damals waren es immer Königreiche, nicht wahr? Ein viertes Reich. Ein Weltreich. Das Tier ist also ein Weltreich. Ja, so wie in Babylon, wie in Persien, Griechenland, Rom, die Welt oder große Teile der Welt beherrscht haben, zumindest die dominierende Weltmacht gewesen sind. Weltmacht heißt ja nicht, dass die gesamte Welt unter der Jurisdiktion dieser Nation ist, nicht wahr? Auch die Römer in all ihrer Glorie haben nicht die ganze Welt beherrscht. Wusstet ihr das? Es gab immer auch Länder, die nicht von Rom, also die Chinesen haben von den Römern nichts gehört. Ja. Und die Inder auch nicht. Und selbst die Parther haben ihre Unabhängigkeit bewahrt. Und sogar die Germanen, nicht wahr? Nach der Schlacht vom Teutoburger Wald. Also Weltreich heißt nicht die gesamte Welt unter Kontrolle, sondern die führende Weltmacht. Ja. Wir haben also hier eine Weltmacht, die beschrieben wird. Was ist der zeitliche Rahmen für diese Weltmacht? Also wir wissen, hier wird eine Weltmacht beschrieben. Was wäre der zeitliche Rahmen, wo ich schon mal meine Augen hin fixieren kann, um nach einer Erfüllung zu suchen? Also Offenbarung 13, Vers 11. Was habt ihr, also ihr habt jetzt ganz unterschiedliche Jahreszahlen genannt. Ich bin sehr interessiert, also es ist sehr interessant. Achso, ja, ich bin nicht bei Daniel, ich bin bei Offenbarung 13. Nee, nicht bei Daniel. Also bei Offenbarung 13, das ist der zeitliche Rahmen für dieses Tier. Das war jetzt ja nur ein Beispiel, um zu sagen, dieses Tier aus Offenbarung 13 ist ein Weltreich, ja? Okay, das stimmt. Also, das heißt, irgendwann wird auch das erste Tier eine Rolle da spielen. Aber das sagt doch, es muss zeitlich existieren. Oder zumindest eine Zeit lang seine Existenz zeitlich. Ja, das heißt, ja. Aber, okay, gehen wir noch einen zeitlichen Rahmen. Ja, da kommen wir noch zu. Wir wollen erstmal, wir gehen erstmal von den Indizien aus und dann kommen wir zur Lösung. Wir können euch jetzt die Lösung sagen und dann Indizien suchen. Was ist der zeitliche Rahmen? Wenn ich nur Vers 11 lese, ja, nur Vers 11, oder nicht Vers 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, angenommen, ich habe Offenbarung 13 durchgelesen und komme nur bis Vers 11, welchen zeitlichen Rahmen hätte ich da vor Augen? Nach dem Tier aus dem Meer, oder? Erst kommt das Tier aus dem Meer, in Vers 1 bis 10. Und Vers 10 endet in welcher Zeit? Vers 10 spricht von der, wovon spricht Vers 10? Haben wir doch jetzt ausführlich behandelt. Ja? Genau. 1798. Ja, das war die Zeit, wo der Papst in Gefangenschaft ging. Ja, wer Gefangenschaft führt, wird selbst in Gefangenschaft geführt werden. Das heißt, ich lese die Geschichte des Papsttums mit den 42 Monaten, den 1260 Jahren, die bis 1798 gehen. Es stimmt, auch schon im ersten, dort wird auch berichtet, dass es nochmal ein Aufleben geben würde, dass die tödliche Wunde heil wird. Aber im Wesentlichen geht es um die Zeit des Mittelalters. Bis 1798, ja. Also ich habe das erste Tier. Das erhält 1798 die tödliche Wunde. Das berichtet Johannes. Und dann sagt er im nächsten Vers, und ich sah ein anderes Tier. Jetzt, was wäre zumindest mal logisch? Dass ich meine Augen erstmal so in diese Zeitepoche richte, oder? Dass ich jetzt nicht zurückspringe in das 5. Jahrhundert vor Christus oder ins, ja? Also, das wäre erstmal der natürliche Fluss, ja? Ganz genau, da kommen wir jetzt genau hin, zu der Erfüllung. Ich weiß. Ihr wollt es gerne. Aber wir wollen vielleicht noch ein paar Indizien sammeln, oder? Wo kommt das Tier her? Aus der Erde. Das ist merkwürdig. Wo kommen denn normalerweise die Tiere her? Aus dem Meer. Wo zum Beispiel? In welcher Vision kommen die Tiere aus dem Meer? Daniel 7 und wo noch? Offenbarung 13, genau, das erste Tier kommt auch aus dem Meer. Aus dem Meer. Und das Erde und Meer sind ja offensichtlich irgendwie Gegensätze, ja? Und jetzt kommt natürlich, jetzt ratet mal, was ich fragen werde. Nee. Was ist das Meer, genau? Und was ist die Antwort? Völker, Nation und Spannung. Was frage ich jetzt? Genau, ihr könnt das Seminar schon selbst halten. Und wo steht's? Genau. Offenbarung 17, Vers 15. Hätten das vielleicht nicht alle gewusst? Ich glaube, das werde ich bis zur Wiederkunft Jesu immer wieder fragen. Manche Sachen müssen einfach. Das ist ein bisschen Vergasung. Offenbarung 17, Vers 15 sagt, wir können es ja mal lesen, das hilft immer wieder aufschlagen, so lange, bis man es einfach nicht mehr vergessen kann, weil man es so oft gesehen hat. Offenbarung 17, Vers 15 sagt, Offenbarung 17, Vers 15, und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Was ist dann also das Gegenteil von Wasser? Land. Darf ich mal eine provokative Frage stellen? Gibt es in der Erde auch Wasser? Also, ja. Was, wie wäre Erde, wenn es da gar kein Wasser gibt? Also so gut gar. Wüste. Ja? Das heißt, ich glaube, es gibt schon einen Unterschied auch zwischen Erde und Wüste. Wüste wäre sozusagen, was wäre Wüste dann ausgelegt? Wo niemand wohnt, ja? Da in den, also unwohnliche Gegend. Die Gemeinde war wo? In Offenbarung 12. Die Gemeinde in der Wüste. Wo haben die gelebt? Da, wo kein anderer gelebt hat. Ja, in den Waldenser-Tälern irgendwo, ja? Oder in Iona, den schottischen Inseln, wo kein anderer Mensch gewohnt hat. Aber dieses Tier entsteht nicht irgendwo in einer totalen Wildnis, wo noch kein Mensch jemals gelebt hat, sondern was wäre jetzt sozusagen, wenn man das jetzt anwenden würde? Das Meer steht für Völker, Nationen, stellen wir mal zivilisierte Nationen. Wofür steht das dann? Nicht gut bevölkert, genau, spärlich, also ganz wenig, ja. Man kann nicht sagen, gar nicht bevölkert, weil dann müsste diese Nation vielleicht in der Antarktis entstanden sein. Aber spärlich bevölkert, kaum. Ich war ja keine großen Nationen, Stämme, Völker, ja. Spärlich. Denn so ein bisschen Wasser gibt es auch in der Erde, ja, so ein bisschen. Ja. Ja, spärlich besiedelt, ja. Also wir suchen nach einer Nation, die zu einem Weltreich wird, um 1798 erscheint. Und übrigens, das Wort, wenn es hier steht, nur so nebenbei, obwohl wir jetzt ja kein Griechisch lernen wollen, aber das Wort, das hier steht in Offenbarung 13, schaut mal in Offenbarung 13, Vers 11. Ich sah ein anderes Tier aus der Erde hüpfen, aufsteigen, ja. Das springt nicht plötzlich so, hui, sondern das steigt auf. Das Wort ist griechisch Anabaino, kann das sein? Anabaino, Anabaino. Anna-Weiner. Und bedeutet? Genau. Wird auch verwendet für das Wachstum von Pflanzen. Die so. Zumindest in der Bibel, ja. Jesus, also wie es im klassischen Griechischen heißt. So, genau. Also die Idee ist also durchaus auch die, dass es wächst, nicht wahr? Das springt also nicht von heute auf morgen, denn die Tiere aus dem, kommen ja sonst aus dem Meer, weil die sich gegenseitig durch Kriege erobern, ja. Also zum Beispiel die Meder und Perser kommen aus dem Meer, weil die ziehen mit ihrer Armee von dem iranischen Hochland runter in die babylonische Ebene, töten die Babylonier, nehmen die Stadt ein und sind sofort weltreich. Ja, da ist kein langes Wachstum. Ja, die kommen. Aber hier in einem spärlich besiedelten Gebiet muss man keine Eroberungskriege so sehr führen, um andere Nationen zu besiegen, sondern die Nation wächst und wächst und wächst. Und wenn ihr mal, kommen noch zu der Anwendung. Da kommen wir noch zu. Wir sind ja noch bei der Erde. Genau. Genau, das haben wir zu der Erde. Wo kommt die Erde noch vor in der Offenbarung? Komm gleich zum Lamm. Keine Sorge. Wo kommt die Erde noch vor in der Offenbarung? Vorher schon. Zwölf, ja. Er wurde auf die Erde geworfen. Ja. Schaut mal auf Offenbarung 12, Vers 16. Das heißt es, und die, sehen wir Vers 15, die Schlange, also der Satan, schleuderte aus ihrem Maul der Frau Wasser nach, wie einen Strom, damit sie von dem Strom fortgerissen würde. Das ist gerade in dieser Zeit von den einer Zeit, zwei Zeit, eine halbe Zeit, ja, von den 1062 Jahren. Und die Erde half der Frau. Und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Maul geschleudert hatte. Wir haben das ja ausführlich studiert vorher, einigen Monaten. Könnt ihr euch erinnern, was wir gesagt haben? Was war die Anwendung dieses Verses? Da gab es Verfolgung, ja, und die Verfolgten sind wohin gegangen? Nach Amerika, nicht wahr? Die Entdeckung Amerikas half der Frau in der Wüste, die verfolgten Christen, die von den Massen, von den Nationen verfolgt wurden, nicht wahr? Die der Satan auf sie geschmissen hat, fanden eine Hilfe, indem sie nach Amerika ausgewandert sind. Das heißt, wir können jetzt schon mal, obwohl wir schon durchaus sagen, dass wir hier die USA finden. Wenn wir alle Indizien zusammennehmen, gibt es keinen anderen Schluss, als dass die Vereinigten Staaten von Amerika hier eine Rolle spielen. Wann sind die USA gegründet worden? Also, da gibt es so ein paar interessante Daten. Der ganze Aufstand ging los 1700. 75. Was kam dann 1776? Die Unabhängigkeitserklärung, the Declaration of Independence, ja, Independence Day. Und was haben wir? Dann haben wir 1783. Das ist jetzt nur für die Geschichtsfreaks unter euch. Da endete der Revolutionskrieg. Die haben sich zwar unabhängig geklärt, aber die mussten trotzdem noch kämpfen, nicht wahr? Weil die britische Krone hat das nicht einfach auf sich beruhen lassen, nicht wahr? Dass die sich unabhängig erklären. 1783, übrigens, das war auch jetzt gar nicht so selbstverständlich, dass so eine Handvoll von amerikanischen Kolonisten das britische Weltreich besiegt, ja. Also ich glaube, die Einwohnerzahl der USA war damals etwas bei 4 Millionen. Also ungefähr so Größe von Berlin oder so. Ja, verteilt auf diese große Neuengland-Küste, also es waren kleine Dörfchen überall, ja. 1780 und dann wurde 1787 die Verfassung formuliert und wurde dann 1789 umgesetzt. Und dann gibt es wohl auch Dokumente, obwohl mir jetzt persönlich keins bekannt ist, habe ich das mal gehört, dass genau im Jahre 1798 sie zum ersten Mal völkerrechtlich auch anerkannt worden sind. Also es gibt so eine, wir sehen um diese Zeit wächst das so, nicht wahr? Es wächst und wächst und wächst. Und war zu dem Zeitpunkt, wo Johannes es sieht, 1798, auf jeden Fall eine junge Nation. Deswegen sagt er auch, wie ein Lamm. Eine junge Nation, ja? Die anderen Tiere sind alles ausgewachsene Tiere, ja? Löwe, Leopard, Bär. Das sind Raubtiere gewesen, auch noch, genau. Aber es war eine junge Nation, wie ein Lamm. Aber das Lamm ist nicht nur jung, was ist das Lamm noch? Erstmal bleiben wir beim Lamm. Beim Lamm. Das Lamm ist nicht nur jung, es ist auch. Das Lamm ist ein Symbol auf Christus und? Es ist harmlos, friedlich, ja. Ein Lamm tut niemandem was zum Leide, oder? Hast du mal gesehen, wie ein Lamm Streit anfängt? Oder jemand andere Tiere frisst? Das heißt, diese Nation sollte eigentlich eine friedliche Nation sein, die keine großen Eroberungszüge auf andere Nationen ausführt. Eine friedliche Nation, die langsam wächst und einen Hinweis auf Christus hat. Wie oft wird in der Bibel das Lamm mit Christus, in der Offenbarung, wie oft wird das Lamm mit Christus gleichgesetzt? Jedes Mal außer an dieser Stelle. Jedes Mal, wenn in der Offenbarung Lamm vorkommt, ist es immer Christus. Also ich glaube, es sind ungefähr 20 Mal oder so. Ihr kennt vielleicht Offenbarung 5, wo das Lamm steht in der Mitte des Thrones, geschlachtet, nicht wahr? Oder ihr Offenbarung 19, die Einladung zum Hochzeitsmahl des Lammes oder Offenbarung 22 und 21, das Lamm ist ihre Leuchte. Und also es kommt ständig vor. Das Lamm. Das heißt, das Lamm, und übrigens auch in den Evangelien. Kennt ihr mal eine Stelle in den Evangelien, wo Jesus das Lamm genannt wird? Johannes. Wo ist das? Johannes, also Johannes der Täufer nennt ihn so, aber es ist im Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 29. Siehe das Lamm Gottes, das der Sünde Welt hinwegnimmt. Und woher kommt diese Sprache, dass Jesus das Lamm ist? Woher hat das Johannes? Aus dem Heiligtum, genau. Was wolltest du sagen? Ja, Jesaja, sehr gut. Genau, also das Heiligtum, genau. Und das Heiligtum wird dann angewendet, ausgelegt von Jesaja. Schaut mal in Jesaja, weißt du welches Kapitel? Genau, 53, schaut mal, 53, Vers 7. Da wird uns auch deutlich, was eigentlich der ganze Sinn denn da ist. In Jesaja 53, Vers 7 heißt es, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Das heißt, er vorher für Wahrheit unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Das heißt, dieses Lamm ist ein Symbol auf Christus. Die anderen Weltreiche, beschrieben als grausame Löwen, Leoparden, Bären, schreckliche Tiere, zum Teil mutanten Tiere, ja. Und hier plötzlich sieht aus wie ein Lamm, wie Christus. Es muss also eine christliche Nation sein. Und zwar nicht eine wie der Vatikan, wo das Christentum nur ganz offensichtlich nur Fassade ist, sondern eine, die bis in die, eine Nation, die bis in die inneren Kammern des gesellschaftlichen Lebens wirklich christlich ist. Und das war der Vatikan nie. Ja, der Vatikan hat eine christliche Fassade aufgehabt, aber es war innen drin Heidentum. Aber die USA wenn ihr zu einem frühen Zeitpunkt der USA, in den USA gelebt habt, dann war das eine Nation, die christlich geprägt war. Die frühen Pilger, die Kolonisten, da gab es Zeiten, da konnte man für 30 Jahre, 20 Jahre in einem Dorf leben und hat nicht einen einzigen Alkoholiker getroffen. Nicht einen einzigen, wirklich, das war Ordnung, Industrie, nicht was, es war wirklich, da waren christliche Prinzipien. Wie viele Hörner hat das? Jetzt. Was bedeuten Hörner? Könige oder? Ja, Macht auf jeden Fall, das war die Grundidee, nicht? Ein Horn gibt Macht, nicht wahr? Deswegen haben sich die Reiche, genau. Ah, interessant. Also zumindest Hörner im Allgemeinen in der Prophetie stehen für Königreiche auch, ja? Könnt ihr mir ein Beispiel nennen, wo Hörner als Königreich beschrieben werden? Die sieben? Die zehn Hörner in Daniel 7, so rum ist es. Die zehn Hörner, nicht wahr? Oder auch das kleine Horn, das ist auch ein Königreich, ein geistliches Königreich, ja? Also auch Königreiche. Jetzt hat es aber wie viele Königreiche hier? Zwei. Wie ein Lamm. Frage, bestehen die USA aus zwei Königreichen? Vielleicht stimmt das ja gar nicht. Vielleicht müssen wir eine andere Nation suchen. Eine Nation, wo zwei Königreiche sind. Werden die USA sich in eine Doppelmonarchie verwandeln? Wohl nicht, ne? Habe ich jetzt verwirrt? Zwei Hörner. Aber wie zwei Hörner? Zwei Hörner? Wie ein Lamm. Das Lamm ist Jesus. Das heißt, wenn ich das übersetze, würde ich sagen, zwei Hörner, so wie Christus. Also die USA haben zwei Königreiche, genauso wie Jesus auch. Zwei Königreiche. Auch zwei Königreiche bei Jesus? Hat Jesus zwei Königreiche anerkannt und zwei Königreichen gelebt, ja oder nein? Er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, ganz klar. Aber sein Reich fängt auch hier an. Jesus wurde ja Mensch, richtig? Und damit kam er auch zu uns. Jetzt schaut mal den Text an, der ist sehr interessant. Was Jesus sagt über Königreiche in seinem Denken. Matthäus 22. Matthäus 22, Vers 19, ihr kennt die Geschichte. Da kommen die Pharisäer, nicht wahr, und wollen ihn fangen. Mit ihrer großartigen List. Und dann sagt Jesus, Vers 19, zeigt mir die Steuermünze. Da reichten sie ihm einen Denar und er spricht zu ihnen, wessen ist dieses Bild und die Aufschrift, sie antworten ihm, des Kaisers. Da spricht er zu ihnen, was? Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Frage, was ist das für eine grammatische Form? Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Ihr hört mir nicht zu. Ihr interpretiert eure guten adventistischen Theologien. Das stimmt ja alles. Meine Frage war, was ist das für eine grammatische Form? Ein Imperativ. Ein Imperativ bedeutet, ich befehle dir. Jesus befiehlt nicht nur, gebe Gott, was Gottes ist, sondern auch dem Kaiser, was des Kaisers ist. Wow. Jesus befiehlt, wenn der Kaiser sagt, 20% Mehrwertsteuer, dann befiehlt Jesus, gibst du 20% Mehrwertsteuer. Das ist der Teil, den wir nicht so gerne mögen, nicht wahr? Wir mögen das gerne, wenn Jesus über das Reich Gottes spricht, nicht wahr? Aber wenn Jesus über diese weltlichen Dinge spricht, dann sagen wir, aber das ist doch nicht so wichtig. Jesus, übrigens, ihr wisst auch, dass die Bibel sagt, dass die Mächte von Gott, also die Obrigkeiten von Gott verordnet sind? Und dass wir sie achten sollen? Ein wahrer Bibelchrist wird niemals sich an der Stürzung einer Regierung beteiligen. Und nicht schlechtes sagen. Und auch nicht unbegründet Dinge behaupten, die er nicht beweisen kann. Und das ist auch wichtig, ja. Obwohl wir wissen gleichzeitig, dass die Könige der Welt sich versammeln gegen Christus, da muss man trotzdem ausgewogen bleiben, nicht wahr? Und nicht alles Mögliche. Und für sie beten, ganz genau. Jesus sagt, denn Jesus wusste, er lebte auf dieser Welt, aber er wusste, als er auf der Welt lebte, es gibt nicht nur das Reich Gottes hier. Es gibt zwar die Bibel, aber es gibt auch römische Soldaten. Und ich muss Gott gehorchen, aber ich muss auch den römischen Soldaten gehorchen. Und nur, wenn die römischen Soldaten etwas fordern, was Gott widerspricht, nur wenn das beide gegeneinander geht, dann muss ich mich entscheiden. Und zwar wofür? Für Gott. Aber wenn es nicht sich widerspricht, muss ich beiden gehorchen. Typisches Beispiel, ihr kennt es wahrscheinlich, habe ich schon mal erzählt. Nebukadnezar sagt, fallt nieder vor dem Standbild. Gottes Wille, Königswille widersprechen sich. Was machen die drei Freunde? Sie machen was Gott. Nebukadnezar sagt, kommt aus dem Ofen heraus. Sie müssen es tun. Ja? Obwohl sie vielleicht noch länger gerne drin geblieben wären mit Jesus. Sie mussten dem König gehorchen. Weil es gab kein Wort von Jesus, ihr dürft nicht den Ofen verlassen. Ihr müsst im Ofen bleiben, solange ich sage. Ja? Sie haben ihm gehorcht. Das heißt, Jesus anerkennt, auf dieser Welt gibt es zwei Reiche. Das Reich von Caesar, also des Kaisers, und das Reich Gottes. Und das Entscheidende ist, beide sollen was sein? Getrennt. Das heißt, wir haben den Kaiser und wir haben Gott. Oder wir können sagen, die Politik oder was auch immer, ja? Und beides ist getrennt. Und keine Nation auf dieser Welt hat in der Verfassung und prinzipiell vom Verständnis her so sehr Religion und Gott getrennt. Und zwar aufgrund genau dieser Prinzipien, weil Jesus so gesagt hat. Nicht einfach nur, weil die irgendwie mal was ausprobieren wollten, sondern weil das christliche Fundament war, auf dem sie gebaut haben. Zwei Hörner wie ein Lamm. Und jetzt kommen wir natürlich schauen, okay, wie sieht denn die Politik aus, wenn da Religion nicht einwirken kann? Was passiert, wenn Religion einwirkt auf die Politik? Ja, genau. Also, ja, ganz genau. Okay, mal fangen wir andersrum. Was passiert mit der Religion, wenn die Politik sich einmischt? Dann wird sie politisch, richtig. Und wenn sie politisch wird, dann bedeutet es, dass bestimmte Leiter eine Macht in Anspruch nehmen, die sie gar nicht haben. Und das führt dann, wenn ich das jetzt beide vermenge, führt das am Ende zum Papsttum. Das ist, was passiert. Als die Kirche politisch wurde, war das Endresultat das Papsttum. Das ist, wenn Politik in die Kirche hineingeführt wird. Was passiert, wenn die Religion in die Politik hineingeführt wird? Dann werden die Politiker auch religiös. Dann habe ich nicht mehr einfach nur Magistraten und Senatoren. Dann habe ich geweihte Könige aus Gottes Gnaden. Ja? Das ist passiert im Mittelalter. Ja? Alle Königreiche dieser Welt haben immer religiöse, ja, auch schon im Heidentum. Die Könige, die es gab, das war immer mit Religion verbunden. Wenn ich aber Religion und Kirche trenne, dann ist all meine Verehrung dient Gott und die Politik ist dann einfach ein System von Leuten, die einfach nur für Recht und Ordnung sorgen, ja? Und die Gesetze umsetzen. Ganz, ganz nüchtern. Und daher kommt jetzt dieses berühmte Wort vom Protestantismus, einer Kirche ohne Papsttum, und vom Republikanismus, eine Regierung ohne König. Und was niemand für möglich gehalten hat vorher, hat enormen Erfolg gehabt. Eine Kirche ohne Papst, ein Land ohne König, ist zur Weltmacht geworden. Wo vorher alle Menschen gedacht haben, über Jahrhunderte, darin liegt unsere Stärke. Nicht wahr? Wenn wir einen gottgeweihten König haben und einen unfehlbaren Papst, das ist unsere Stärke. Das war der Ruin. Ja? Kein anderes Prinzip ist so effektiv wie das. Und das sind eigentlich die zwei Hörner, Republikanismus und Protestantismus. getrennt. Und dann heißt es, es redet wie ein Drache. Mehr dazu? Nächstes Mal. Nächstes Mal werden wir dann anschauen, wie genau das, was die USA so sehr auszeichnet, was im ersten Amendment der Verfassung so explizit verankert ist, wie das untergraben werden wird. Und das wird eine spannende Geschichte sein. Aber eins können wir festhalten, nachdem wir, was wir heute studiert haben, es gibt keine andere Option, als in dieser Prophezeiung die Vereinigten Staaten von Amerika zu sehen. Und offensichtlich haben sie etliches Gutes getan. Erstmal, Gott hat diese Nation sehr gesegnet gehabt. Keine andere Nation kommt so nahe, was ihre Verfassung angeht, dem göttlichen Willen. Und gerade deswegen versucht Satan, sie zu bekommen. Und er wird Erfolg haben. Hat sie schon. Ja. Das bedeutet, praktisch für uns, gerade diejenigen, die am stärksten Gottes Willen tun und umsetzen, wenn Satan die bekriegt und auf seine Seite ziehen kann, dann hat er den größten Erfolg. Das gilt nicht nur für Staaten, das gilt auch für Menschen. Und aus der Lektion können wir es lernen. Nicht wahr? Gott hat ihnen so viel geschenkt und dann haben sie es so umgedreht. Nicht wahr? Jesus hat den Judas so nah bei sich gehabt und am Ende hat er, nicht wahr? Und das ist eine wichtige Lektion. Es geht übrigens auch andersrum, nicht wahr? Von Saulus zu Paulus. Aber lieber von Saulus zu Paulus als vom Lamm zum Drachen.
Ja. Wenn ich in dieser Zeit von dem Brüllen der Löwe, dann müssen wir wachsam sein.
Wie, was meinst du?
Jetzt ist ja eine Zeit, wo geschrieben steht, wie, dass der Böse wie ein Brüllen der Löwe uns jeden Einzelnen kennt.
Mhm. Ja, genau. Das macht er schon. Seit 2000 Jahren, seit 6000 Jahren, ja, ganz genau. Also, wollen wir Gott dankbar sein, dass wir sehen können, was er tut in der Geschichte und auch in unserer Geschichte. Wollen wir noch beten zusammen und dann uns verabschieden. Lass uns doch niederknien. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass wir lernen durften aus deinem Wort und dass wir sehen konnten, dass das, was sich auf Weltreiche bezieht, wir auch auf unser Leben anwenden können. Wie gefährlich es ist, wenn man all die Segnungen, die du uns geschenkt hast, nicht wirklich ernst nimmt. Und wir wollen lernen aus der Geschichte der USA für unser eigenes Leben. Und wir danken dir, dass du die Prophezeiung so klar und deutlich gemacht hast, dass niemand, der es verstehen möchte, es nicht verstehen kann, sondern dass jeder verstehen kann, in welcher Zeit wir leben. Und dass du die Dinge vorhergesagt hast, die vorher kein Mensch für möglich gehalten hätte. So danken wir, dass wir deinem Wort vertrauen können. Im Namen Jesu. Amen. Amen. So. Nächste Woche haben wir Pause. Obwohl, es könnte sein, dass wir vielleicht ein anderes Thema haben. Das werden wir noch ansagen, ob wir vielleicht etwas anderes machen. Das müssen wir noch organisieren, aber ich bin jedenfalls nicht da. Vielleicht findet sich jemand anders, den wir dann einladen, das zu tun. Genau, aber das werden wir am Sabbat dann bekannt geben. Aber das Adventsgeschichtsseminar und das Offenbarungsseminar findet wieder in 2 Wochen statt, dann mit den Fortsetzungen von heute. Gottes Segen euch und gut nach Hause weg.